Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
The next stop is Wall Street.
Stand clear of the closing doors, please.
Nächster Halt, Wall Street. Von den Türen wegstehen bitte. Die Durchsage in der U-Bahn-Station Wall Street in New York hätte man gerade diese Woche anders deuten können. Die Wall Street, das Zentrum der weltweiten Finanzwelt, kam praktisch zum Stillstand, musste von den Türen der Entscheidung wegstehen und war hilflos den Irrungen und Wirrungen der amerikanischen Politik ausgesetzt. Auch in Europa eilten mehrere Staaten verschiedenen Banken mit Steuergeldern zu Hilfe. Die schlingenden Banken und die rettende Hand des Staates in den USA und in Europa, das ist das Thema heute im Trend. Am Mikrofon Rainer Bohrer. Das Repräsentantenhaus hat jetzt also doch zugestimmt. Der 700 Milliarden Rettungsplan für den Finanzbereich ist akzeptiert. Deshalb ist unser erster Schauplatz natürlich die USA. Auf diesem Wegabschnitt durch die Krise begleitet mich unser Sonderkorrespondent in New York, Beat Soltermann.
On this vote, the yeas are 205, the nays are 228.
Das war der Paukenschlag zum Wochenbeginn. 205 Ja, 228 Nein. Mit diesem Resultat lehnte das US-Repräsentantenhaus den ersten Entwurf des Rettungsplans ab. Nachdem der Senat bereits am Donnerstag Ja gesagt hatte, änderte gestern jetzt dieser Teil des Parlaments seine Meinung. Noch am Dienstag aber bezeichneten republikanische Abgeordnete den Rettungsplan als Kuhfladen mit einer süßen Kirsche drauf.
This is a huge cow patty with a piece of marshmallow stuck in the middle of it. And I'm not going to eat that cow patty.
Beat Soltermann, wie ist diese Kehrtwende des Repräsentantenhauses zu erklären?
Es gibt verschiedene Gründe. Die Wirtschaftssituation, die hat sich in den letzten Tagen hier in den USA deutlich verschlechtert. Der Druck ist höher geworden, etwas zu machen. Und dann ist letzten Endes das Gesetz, über das abgestimmt worden ist, auch ein wenig ein anderes Gesetz, als es ursprünglich war.
Also dann hat man noch eine zweite oder eine dritte Kirsche auf diesen stinkenden Kuhfladen draufgetan, um alle Ansprüche dann letztlich zu befriedigen und Stimmen zu gewinnen.
Ja, das kann man so sagen. Allerdings geschah das nicht im Repräsentantenhaus, sondern bereits vorher im Senat. Der Senat hat das Gesetz deutlich erweitert. Er hat verschiedene neue Regeln eingeführt. Zum Beispiel hat er die Einlageversicherung verbessert. Er hat Steuererleichterungen eingebaut, vor allem für kleinere Unternehmen. Und er hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass gewisse Buchhaltungsregeln ausgesetzt werden in Krisen wie jetzt. Das soll Firmen helfen, besser durch die Krise zu kommen. Er hat aber auch verschiedene andere Sachen eingebaut in diesen Notfallplan. Da gehören zum Beispiel Steuererleichterungen dazu für Autorennorganisatoren, für die Filmindustrie, für Velofahrer oder auch für Ruhmproduzenten. Und da sieht man schon, dass der Senat versucht hat, alle möglichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zufriedenzustellen, damit das Paket dann von allen auch oder von möglichst allen auch angenommen wird.
Es gab in den letzten Wochen auch viele qualifizierte Äußerungen, Experten, die zum Teil ungewöhnliche Kraftausdrücke auch verwendeten. Der Investmentguru Warren Buffett sprach nach der ersten Ablehnung im Repräsentantenhaus von einem wirtschaftlichen Pearl Harbor.
This really is an economic Pearl Harbor. That sounds melodramatic, but I've never used that phrase before, and this really is one.
Damit spielte Buffett auf den Zweiten Weltkrieg an, als die USA von Japan überraschend auf der Pazifikinsel Pearl Harbor angegriffen und in einer ersten Schlacht massiv geschlagen wurden. Steht es wirklich so schlecht um die US-Wirtschaft?
Ich denke, es steht sicher nicht gut um die Wirtschaft. Warren Buffett ist bekannt für klare Worte und er hat hier wohl auch etwas drastischere Worte gebraucht, als es in der Tat und Wahrheit angebracht wäre. Aber man muss sehen, dass die Situation in den USA tatsächlich schlecht ist. Die Arbeitslosigkeit, die steigt weiter. Das Wachstum ist gebremst und auch der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Wirtschaft in den USA in den nächsten Monaten sicher eine sehr schwierige Phase durchlaufen wird. Also die Lage ist ernst und das wollte Warren Buffett wohl mit seiner Aussage auch sagen.
Beat Soltermann, Sie haben sich umgehört, auch in der realen Wirtschaft sozusagen, bei kleinen und mittleren Unternehmen. Wie steht es denn um diese?
Es kommt ein wenig darauf an, ob ein Unternehmen auf Kredite angewiesen ist im Moment, um zum Beispiel eine Expansion, eine neue Tochtergesellschaft oder eine Filiale zu finanzieren, neues Equipment zu kaufen, oder ob die Firma gerade in einer Phase ist, in der sie kein Fremdkapital braucht. In der ersten Situation ist die Lage eher schwierig, denn es ist praktisch unmöglich, im Moment an Kredite ranzukommen. In der anderen Situation ist die Lage eigentlich auch nicht sehr gemütlich, weil es ist so, dass gewisse Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, mit denen ich auch gesprochen habe, dort sagen die Leute, es kommen weniger Kunden oder die schauen mehr aufs Geld, weil sie eben Angst haben und nicht wissen, wie es mit der ganzen Wirtschaftssituation weitergeht. Also ich würde jetzt mal sagen, kleinere und mittlere Unternehmen, wie auch die großen übrigens, die haben es im Moment ziemlich schwer.
Gibt es denn eine Verknappung bei den Krediten, also dass bei der Finanzierung diese kleinen Unternehmen keine Gelder mehr bekommen von den Banken?
Die gibt es. Es gibt verschiedene Statistiken und auch die Gesellschaft, die diese kleinen und mittelgroßen Unternehmen vertritt hier in den USA, also eine Dachvereinigung, die meldet, dass es praktisch zum Teil unmöglich ist, an Kredite ranzukommen, an Überbrückungskredite, aber auch an neue Kredite. Oder wenn man einen Kredit bekommt, da muss man so viel Zinsen bezahlen, dass sich das einfach gar nicht mehr lohnt. Und das ist natürlich dramatisch, weil das heißt, dass die Firmen nicht mehr investieren können, nicht mehr wachsen können. Das bremst die ganze Wirtschaft aus und irgendwann müssen diese Unternehmen dann auch ihre Angestellten entlassen. Das wird zu einer weiteren Erhöhung bei der Arbeitslosigkeit führen etc. Also ein richtiger Teufelskreis. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass dieser Stimulus jetzt im Kongress durchgewunken worden ist. Die Hoffnung besteht ja, dass dadurch diese Kreditmärkte, die in den letzten Tagen richtiggehend eingefroren sind, dass die dadurch wieder etwas auftauen und das Kredit eben wieder gesprochen werden.
Aber es gab auch im Vorfeld dieser Diskussion um diesen gigantischen 700 Milliarden Dollar Rettungsplan zum Teil auch heftige Kritik von renommierten Ökonomen. Wird diese Kritik jetzt verstummen?
Das denke ich nicht, weil das Thema ist weiterhin aktuell. Es ist auch noch fraglich, ob diese 700 Milliarden Dollar tatsächlich diese Wirkung erzielen, von der alle hier sprechen. Ob das funktioniert, das ist alles noch offen. Die verschiedenen Ökonomen werden auch beweisen wollen, dass eben ihre Kritik berechtigt war und die werden das Ganze mit Argusaugen verfolgen. Also rein so von der theoretischen Ebene her ist das eine sehr spannende Zeit im Moment. Es ist ein Gebiet, bei dem es keine praktische Erfahrung gibt und deshalb wird es sehr spannend sein zu sehen, welche Ökonomen da richtig gelegen haben jetzt und welche in der Rückblende dann eingestehen müssen, dass sie die Lage vielleicht etwas falsch eingeschätzt haben.
Soweit die Einschätzungen von Beat Zoltermann. Gehen wir zu unserem zweiten Schauplatz nach Europa und in die Schweiz. Hier begleitet mich Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. In der Debatte über die Qualität des US-Rettungsplans gab es eine Art transatlantischen Graben. Mehrere europäische Ökonomen kritisierten den ursprünglich vorgelegten Rettungsplan der US-Regierung. Zum Beispiel der St. Galler Bankenprofessor Manuel Amann.
Der Rettungsplan, so wie er eben vorgelegt wurde, hat tatsächlich ganz gravierende Schwächen. Insofern wäre jetzt diese Möglichkeit eigentlich da, einen besseren Rettungsplan vorzustellen, nämlich ein Rettungsplan, welcher vorsehen würde, notleidende Banken oder Banken, die vom Zusammenbruch bedroht sind, direkt mit Eigenmitteln zu unterstützen, natürlich auf Kosten der Altaktionäre, anstatt einfach im Gießkannenprinzip allen Banken die schlechten Aktiven abzukaufen. Das wäre viel effektiver als ein solches Gießkannenprinzip. Man könnte mit weniger Mitteln mehr erreichen.
Mehrere Staaten in Europa gingen im Verlaufe dieser Woche etwa nach diesem Schema vor. England bei der Hypothekenbank Bradford & Bingley, Deutschland bei Hypo Real Estate, die Benelux-Staaten gemeinsam bei Fortis und Belgien und Frankreich bei Dexia. Urs Sigrist, ist diese Art von Bankenrettungen und Verstaatlichungen der richtige Weg oder ist es einfach der einzig mögliche Weg im föderalistischen Europa?
Ich denke, es ist wohl der einzig mögliche, denn heute trifft man sich zwar in Paris an einem Krisengipfel, doch dass es dort zu einem europäischen Rettungspaket kommt, halte ich für eher unwahrscheinlich. 300 Milliarden Euro wurden da vorgeschlagen, doch Deutschland hat bereits klar gemacht, dass es kein deutsches Geld für ein solches Rettungspaket geben würde. Und das zeigt einfach, dass die EU zwar ein Wirtschaftsraum sein will, doch der hört im Verlustfall auf. Pleiten und Konkurse, wenn ich das mal so sagen darf, werden nicht geteilt. Da proben dann eben die einzelnen Staaten lieber den Alleingang, so wie sie es mit diesen Milliardenunterstützungen für ihre je eigenen Banken diese Woche ja auch getan haben. Oder wie es auch Irland gemacht hat, indem es sämtliche Einlagen bei den großen irischen Banken rund 400 Milliarden Euro für 2 Jahre garantiert, also da eine riesige Milliardenstaatsgarantie übernommen hat.
Bleiben wir noch etwas auf dem europäischen Niveau. EU-Binnenmarktkommissar Charlie McGreevy wurde am Mittwoch beinahe etwas pathetisch.
As we have witnessed, when the crazy dries up, the blood just stops flowing and life just withers away.
Wenn die Liquidität fehle im Bankensystem, dann sei das, wie wenn der Blutfluss gestoppt werde und das Leben aus dem Organismus entweiche. Dieser Interbankenmarkt, weshalb funktioniert er denn nicht mehr, Urs Sigrist?
Einfache Antwort, das Vertrauen fehlt. Etwas ausführlichere Antwort, dieser Markt bedeutet, dass die eine Bank der anderen eben Liquidität ausleiht, Geld ausleiht. Das ist in funktionierenden Märkten sehr schnell, sehr unkompliziert passiert. Das war wie ein Spinnennetz über die ganze Bankenwelt weltweit. Dieses Netz funktioniert aber eben nur, wenn jeder dem anderen traut. Traut er ihm nicht, dann geht die Angst um, dass das Geld nicht zurückfließt. Und dann kommt eben der ganze Geldfluss weltweit ins Stocken.
Welche Folgen hat denn dieser Vertrauensverlust?
Also technisch gesehen ist es ja so, dass der Blutfluss, der Geldfluss jetzt eben durch die Milliardenspritzen der Nationalbanken aufrechterhalten werden muss. Das heißt, dass die ganze Liquidität im Austausch mit den Nationalbanken fließt. Eine Art Stern ist so entstanden, in dem alles immer wieder bei den Nationalbanken zusammenläuft. Also ein Stern statt ein Netz, wenn man das in einem Bild sagen will. Das heißt auch, es fließt nur das nötigste Geld. Und das wiederum kann bedeuten, dass den Unternehmen Kredite gestrichen werden. Wenn das in größerem Ausmaß geschieht, dann bringt das die ganze Wirtschaft eben ins Stocken. Das ist auch die große Angst, die jetzt eben hinter dieser Bankenkrise steckt. Denn die Banken sind es, die diesen Kreislauf aufrechterhalten.
Und wie kommt man denn aus diesen Problemen wieder heraus? Gibt es da irgendwelche Wege?
Ja, das ist auch ganz einfach. Das Vertrauen zwischen den Banken muss wieder entstehen, aber das ist einfacher gesagt als getan. Denn jede Bank muss eben wieder sicher sein, dass die andere Bank nicht noch den Keller voller fauler Kredite hat, dass sie ausgeliehenes Geld in eben diesem Interbankenmarkt auch wieder zurückerhält, sicher und verlässlich. Dazu dienen nun eben all diese Rettungspakete, all die Milliardenverstaatlichungen. Dazu dienen vielleicht auch die Abschlüsse der Banken nun fürs dritte Quartal, denn die zeigen doch wenigstens zum Teil, wo welche Bank steht. Alles zusammen sollte das dann eben dazu führen, dass sich die Banken wieder vertrauen und dass dann auch das Geld wieder fließen könnte.
Die Europäische Union versucht jetzt, den gesetzlichen Rahmen für die Banken neu zu definieren, etwa indem man eine Verschuldungsgrenze für Banken einführt, neu, maximal 5% ist da vorgeschlagen. Was läuft in dieser Beziehung in der Schweiz?
Also da laufen Verhandlungen, die Eidgenössische Bankenkommission und die Nationalbank drängen auf schärfere Bestimmungen, auf größere Sicherheiten. Bis Ende November will man da einen Schritt weiter sein. Dagegen haben sich die beiden Großbanken bis jetzt jedenfalls heftig gewehrt. Ein Argument war auch, dass dadurch der Wettbewerb mit den US-Investmentbanken verzerrt werde. Inzwischen sind diese Banken ja verschwunden. Das könnte helfen, in dieser Frage doch noch eine Lösung eben zu finden, die dann sogar und auch tatsächlich von den Großbanken mitgetragen wird, die sie also nicht einfach nur schlucken müssen, sondern die dann auch effektiv mitgetragen wird.
Ein weiterer Schauplatz in dieser Woche, die ein weiteres Mal von der Finanzmarktkrise dominiert wurde, war Basel. Dort fand die außerordentliche Generalversammlung der UBS statt, mit vielen Aktionären, die immer noch enttäuscht sind über ihre Bank.
Ja, natürlich sind wir das, ja, aber die Hoffnung ist gleich noch da. Wir müssen einfach Zeit haben. Geht nicht von heute auf morgen.
Ich muss das Positive auch sehen. Lange Zeit ist jetzt immer gut und jetzt ist halt mal ein Tiefschlag und hoffen wir, dass es wieder aufgeht.
Unzufrieden, unsicher ein bisschen, muss ich so sagen. Aber ich habe meine Konten immer noch dort, ja, und der grösste Teil, ja. Also ein Stück weit habe ich schon abgezügelt, aber ein grosser Teil ist noch dort, ja.
Die UBS-Spitze versuchte denn auch Zuversicht zu verbreiten, das dritte Quartal werde mit einem kleinen Gewinn enden und 2009 werde die UBS mit Sicherheit profitabel arbeiten. UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer.
Wir sind jetzt in einem Bereich, wo die Abschreiber eine Größenordnung erreicht haben, wo wir sie durch Einkommen aus anderen Bereichen respektive durch außerordentliche Positionen ausgleichen können. Und das führt dann eben dazu, dass man einen kleinen Profit ausweisen konnte.
Urs Sigrist, was meint Peter Kurer damit, wenn er sagt, der eine Bereich könne die Abschreibungen in anderen Bereichen ausgleichen?
Also der eine Bereich, das ist das Private Banking, die Vermögensverwaltung. Dort macht die UBS Gewinne. Auch diese Gewinne sind zwar kleiner geworden, es ist auch Geld abgeflossen, aber alles in allem ist das doch ein relativ stabiles Geschäft. Und das deckt dann eben die Verluste, vor allem aus dem Investment Banking, dort wo ja all die Milliardenabschreiber immer wieder gemacht werden mussten.
Kann man denn sagen, weitere Abschreibungen, vielleicht sogar in Milliardenhöhe, sind jetzt in diesen kranken Bereichen auszuschließen?
Nein, das würde ich nicht ausschließen, auch nicht in Milliardenhöhe, aber die sind eben nicht mehr so groß, dass sie nicht durch die Gewinne aus der Vermögensverwaltung gedeckt werden könnten.
Und wie sieht denn jetzt der Gesundheitszustand der UBS aus?
Also wenn ich bei diesem Bild aus dem Gesundheitssektor bleiben will, würde ich sagen, der Patient hat sich stabilisiert. Und dass die UBS gestern bekannt gegeben hat, dass sie im Investmentbanking noch weitere 2000 Stellen, vor allem in den USA und in London, abbauen will, das ist zwar sicher unerfreulich für die Betroffenen, für die UBS heißt es aber auch, dass die Risiken eben weiter reduziert werden, dass solche Geschäfte, die zu den Milliardenabschreiben geführt haben, in Zukunft eben nicht mehr oder sehr viel weniger gemacht werden und dass die UBS davon ausgeht, im nächsten Jahr trotz schwierigster Bedingungen, würde ich mal sagen, wieder Gewinn machen will. Das ist doch ein Versprechen der UBS-Spitze, an dem sie sich dann auch wird messen lassen müssen.
Die Einschätzungen unseres Banken- und Finanzspezialisten Urs Sigrist.
Trend.
Gleich drei Schweizer Prognoseinstitute haben diese Woche bekannt gegeben, wie sie die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sehen. Die meisten dieser Prognosen weisen Richtung unten, was indirekt natürlich auch einen Zusammenhang hat mit der Finanzkrise. Die Kurzmeldungen mit Sabine Manz.
Die Konjunkturforscher der ETH Zürich, der KOF, haben diese Woche düstere Wolken an den Konjunkturhimmel gezeichnet. Noch vor drei Monaten sagten sie für das kommende Jahr ein Wachstum von 1,8% voraus. Jetzt sagen sie, dass die Wirtschaft hierzulande 2009 nur noch 0,3% wachsen werde. KOF-Leiter Jan Eckberg-Sturm.
Die Finanzkrise steckt indirekt dahinter. Was für uns viel wichtiger ist, ist die realwirtschaftliche Entwicklung in Europa. Und wir sehen, dass im Winter die europäische Wirtschaft deutlich stärker abgeschwächt ist, als wir alle gedacht haben. Und das natürlich die Schweiz nicht unberührt lassen wird.
Es sei möglich, dass die Schweiz gar in eine kurze Rezession gerate, sagt die KOF. Der Einbruch sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Schon für 2010 rechnen die ETH-Ökonomen wieder mit einem Wachstum von 1,5%. Auch die Konjunkturforscher der Credit Suisse haben ihre Prognosen nach unten korrigiert, allerdings weniger dramatisch als die KOF. Bei der Credit Suisse geht man im kommenden Jahr noch von einem Wachstum von 1% aus. CS-Chefökonom Martin Neff rechnet nicht mit einer Rezession. Gefahren sieht er indessen schon.
Ich orte den Hauptfaktor im Moment im sogenannten Sentiment, also in der Stimmung, allen voran beim Konsumenten. Und wenn der jetzt auch noch nachgibt, dann haben wir tatsächlich die Basis, die dann wegbricht, für das Wachstum 2009 nicht mehr gegeben.
Am meisten Optimismus verbreitet das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Die Schweizer Wirtschaft wachse auch im nächsten Jahr ansprechend, nämlich um 1,3%, sagt man hier. Damit bleibt das SECO bei der bisherigen Prognose, wobei man beim Bund um die Risiken durchaus weiß. Bundesrätin Doris Leuthard.
Die Risikofaktoren sind gestiegen. Die Risikofaktoren, was passiert in den USA jetzt mit dem Finanzmarkt und wie wird sich das auswirken auf die europäische Wirtschaft? Das ist mit großen Fragezeichen behaftet und deshalb bleibt das im Raum als Risikofaktor, der im Moment einfach nicht konkret beurteilt werden kann.
Im laufenden Jahr dürfte das Wachstum etwa 1,9% betragen. Da sind sich alle Auguren ziemlich einig.
Sabine Manz mit den Kurzmeldungen der Woche, die zeigen, dass Prognosen halt immer schwierig zu machen sind, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Trend.
Zurück zur harten Realität der Gegenwart. Im Verlauf der Woche hat sich die Finanzwelt recht stark beruhigt. Nach der Panik von Anfang Woche stabilisierte sich die Stimmung an den Aktienmärkten. Gestern Abend hat also nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus grünes Licht gegeben für einen leicht modifizierten Rettungsplan, der als Kernpunkt immer noch die Vollmacht für eine Stützung der Finanzbranche in der Höhe von 700 Milliarden Dollar beinhaltet. Nach diesem Jahr des US-Parlaments dürfte sich die Stimmung vorläufig etwas beruhigen. Doch überwunden ist die Krise damit noch lange nicht, denn sie sitze tief drin im Finanzsystem, meint der Chefökonom der Deutschen Bank Norbert Walter. Martin Stucki hat mit ihm in Zürich am Rande einer Tagung gesprochen.
Norbert Walter, es gibt große Sorgen und auch große Schlagzeilen über diese Finanzkrise. Eine Schweizer Boulevardzeitung hat Anfangswoche getitelt «Welt am Abgrund». Wie sehen Sie das? Ist alles so wirklich so schlimm?
Das ist sehr dramatisch. Ich glaube in der Tat, dass das Fallen von so vielen Dominosteinen in so kurzer Zeit die Transaktionen, die die öffentliche Hand bereitstellen musste, um Schlimmeres zu verhüten, die fast vollständige Ersetzung des Interbankenmarktes durch die Zentralbanken, in der Tat dramatische Zeichen sind für systemische Probleme, die uns jetzt eben nicht nur ein paar Tage, sondern eigentlich ja schon seit 15 Monaten plagen.
Abgesehen davon, dass es dramatische Zeichen sind, sind es die richtigen Zeichen, dass jetzt der Staat derart eingreift in den Markt.
Es wäre um vieles schöner gewesen, wenn in dieser schwierigen Situation es ausreichend viele, was das Management, was die Eigenkapitalstärke anlangt, starke private Institutionen gegeben hätte, die die Institutionen, die sich überhoben haben, hätten auffangen können. Das wäre die viel bessere Lösung gewesen. Aber dazu hat es offenkundig nicht gereicht. Und in einer solchen schwierigen Situation ist es gut, wenn Zentralbanken über Liquidität für eine Übergangszeit das Überleben sichern und wenn Finanzminister und letztlich damit die Steuerzahler bereitstehen, um jedenfalls Garantien aufzubauen, mit denen man den privaten Sektor, der im Moment die Kraft nicht hat, sich selbst zu retten, wieder zu einer Ruhe zu bringen und danach möglicherweise eben wieder zu guten Strukturen zu kommen.
Norbert Walter, wir führen dieses Gespräch in einer KPMG-Tagung über Staatsfonds. Solche Staatsfonds haben noch vor ein paar Monaten die Banken gestützt, indem sie Kapital gekauft haben, auch unsere UBS zum Beispiel. Ist von denen weiterhin Rettung zu erwarten?
Mein Urteil ist ja, aber nachdem natürlich im Verlauf der letzten 8 Monate oder so die Werte, die die Sovereign Wealth Funds im Verlauf des letzten Spätsommers, Herbstes erworben haben, massiv eingebrochen sind, sind natürlich diese oftmals auch jungen Institutionen fürchterlich ängstlich, eine Investition, die so daneben gegangen ist, gleich wieder zu machen. Also zittern ist da zuerst jetzt mal angesagt, aber wenn noch mehr Warren Buffetts sich in die Banken einkaufen, weil die Preise so attraktiv niedrig sind, wird das natürlich auch bei den Superreichen der Welt im Nahen Osten, in Russland, in China, wieder Appetit geben, sich an solchen Institutionen zu beteiligen. Ich nehme also an, die Fonds kommen wieder, aber mit Zittern, weil es ihnen eben in den letzten Monaten nicht gut gegangen ist.
Ganz generell zum Schluss, wie lange werden wir noch zittern und wann können wir wieder hoffen in dieser Finanzkrise, dass die Sachen wieder besser werden?
Wenn man auf die USA schaut, würde ich sagen, eine dynamische Gesellschaft mit Bereitschaft zum Strukturwandel kann solche schweren Krisen in vielleicht 3-4 Jahren bewältigen. Das heißt, irgendwo 2010 wird es auch wieder besser werden. Aber niemand wird es dann merken. Wahrscheinlich reden wir im Jahre 2012, dass es 2010 anfing, besser geworden zu sein. Vorher werden wir es nicht gemerkt haben. Aber Länder wie die europäischen Länder, die demografisch keine so günstige Perspektive haben wie die USA und die dem Strukturwandel gegenüber eher reserviert sind, die sich jetzt eher in Staatshand begeben wollen als privates Unternehmertum akzeptieren, die werden natürlich eine Reihe von mehr Jahren brauchen, bis sie wieder auf die Beine kommen.
Das war Norbert Walter, Chefökonom der Deutschen Bank, im Gespräch mit Martin Stucki. Und das war das wöchentliche Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Sie hören wieder von uns in einer Woche.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.